Ein anderer Ausdruck für die scheinbare Persönlichkeit, die wir sind, ist Ungewissheit und Zweifel, Unklarheit. Und das kommt natürlich daher, dass diese Scheinpersönlichkeit eigentlich eine Täuschung ist. Und eine Täuschung kann nur Zweifel und Unsicherheit bewirken und Ungewissheit natürlich. Aber genau diese Qualität von Täuschung ist auf Gewissheit angewiesen, also auf Wahrheit. Und was ist die einzige Gewissheit, die existiert? Das ist, dass es das Selbst gibt. Und dass es darum geht, dass man es schafft, in sich diesen Aspekt hervorzubringen oder ins Bewusstsein zu rücken, der eben Gewissheit ist. Und witzigerweise ist ja die Essenz von einer Scheinpersönlichkeit die Essenz von allem und die absolute Gewissheit. Aber sie hat keinen Zugang dazu. Aber da ihr das Wesentliche fehlt, und die Gnade ist so viel Gnade im Sinne von, wenn es ansteht im System, dann taucht Sehnsucht auf nach Gewissheit. Anders gesagt, es taucht die Bereitschaft auf oder der Mut auf, sich mit der Ungewissheit auseinanderzusetzen, den Aspekten in einem Selbst, die laufen und von denen man nicht weiß, wo sie herkommen und was man damit anfangen soll. Also eigentlich bleibt für diese Scheinpersönlichkeit nur eines, nämlich sich auf das zu besinnen, was Gewissheit ist. Und es ist gut, wenn es das dann weiß, dass die Ausrichtung auf Gewissheit oder auf das, was die eigene Essenz ist, im Grunde genommen alles andere, was Ungewissheit ist und Zweifel ist, vertreibt. Bist du aber, wir könnten beinahe sagen, verankert in die Ungewissheit, dann bist du involviert in das Auf und Ab dieser Erscheinungen hier, also den Aspekten von Bewusstsein. Und was ist Bewusstsein? Das ist eine Qualität, die sich ständig recycelt und die das, was gerade aufgetaucht ist, in dem Moment, wo es aufgetaucht ist, schon wieder in etwas Neues umwandelt. Also in dem Bereich wirst du niemals irgendeine Form von Gewissheit haben, abgesehen vom Wetterbericht. Ja. Wir wissen, dass im nächsten Tag schon wieder widerrufen wird. Also es ist auch mit allen anderen Geschichten in uns, dass wir glauben, wir können uns auf bestimmte Umstände verlassen, wir können uns auf jemanden verlassen oder gar auf uns selbst oder auf einen scheinbaren existierenden Gott. All das wirst du sehen, dass das fehlschlägt. Und das ist im Grunde genommen Gnade, wenn das, worauf du dich bisher gestützt hast und was nicht wahr ist, nicht stimmt und sich nicht ausdrückt, dass das eben passiert, dass es sich nicht ausdrückt. Das ist eine große Gnade, dass eben genau das passiert, was du nicht willst. Abgesehen davon, wenn du dann Freiheit willst, wäre das natürlich gut, das würde sich enthüllen. Aber auch das kann es nur, wenn in dir dieser Wunsch so stark ist, dass es die Anziehung an die relative Existenz, an Bewusstsein reduziert oder komplett eliminiert. Und wie wir inzwischen wissen, wenn diese Ungewissheiten aus unserem Leben gehen, aus unserem Blickwinkel, sich verabschieden, dann taucht diese Gewissheit automatisch auf. Das ist nichts, was wir machen können. Wir können uns nur ihr zur Verfügung stellen, sofern es, wie gesagt, ansteht. Nichts, was du bestimmst. Es geschieht. Also wir sind sozusagen angewiesen, das ist nicht leicht zu nehmen, auf die Ungewissheit des Ausdrucks vom Bewusstsein. Denn wenn es nicht ansteht, als insgesamter Ausdruck von Bewusstsein, dass in dir dieser Wunsch nach Gewissheit auftaucht, wird das nicht passieren. Du wirst niemals die Idee aus dir heraus selbst gebären können, dass du plötzlich Gewissheit willst. Das ist etwas, was geschieht, was in dir angelegt ist und was immer in Resonanz ist zu dem, was das Gesamte ist im Universum, das Gesamtgeschehen. Du bist nicht ein Teil, der davon getrennt ist oder sich rausnehmen könnte und bestimmen könnte, dass dann du oder das Universum anders wäre, als es ansteht. Und wäre das möglich, würde das ganze Universum als dieser Konstrukt von Bewusstsein, als dieses Konstrukt von Bewusstsein zusammenfallen. Ja, und das tut das auch irgendwann. Das tut es. Also Vernichtung ist nicht aufzuhalten. Das ist ja auch ein Aspekt in uns, der natürlich auch nicht aushaltbar ist, nämlich dass gewusst wird, wenn wir uns auf die Form besinnen und glauben, sie zu sein, dann gibt es irgendwann ein Ende dieser Form, ein Ende dieser Existenz. Und ja, dann ergeben sich daraus natürlich viele Möglichkeiten. Eine davon ist vielleicht zu resignieren, die andere ist möglicherweise zu sehen, so wie nutze ich das Leben am besten, was ist Sinn und Zweck des Lebens, das ist ja das, was sich viele fragen, was kann Leben mir bieten, was ist in mir, was sich ausdrücken kann und vielleicht muss, dass ich dazu sagen kann, das, was hier passiert, das, wow, das, dafür habe ich ein totales Ja. Und wenn das dann vorbei ist, habe ich kein Nein mehr dafür, dass es vorbei ist. Das ist ein gelebtes Leben. Hast du es nicht gelebt, wirst du dem immer nachhängen und du wirst dich vielleicht sogar danach sehen, dass dein Leben früher endet, als es an für sich ansteht für dich, weil du das nicht aushalten kannst, wie es ist. Also sein Leben total zu leben bedeutet, ein Ja zu haben, auch für den Tod. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Ja, und wenn das so untrennbar voneinander verbunden ist, bedeutet es ja auch, dass der Tod nicht verschieden ist vom Leben und umgekehrt. Also wie bedrohlich kann der Tod dann noch sein, wenn er eigentlich nicht verschieden ist vom Leben? Oder wie bedrohlich kann das Leben sein? Was für viele ja das Schwierige überhaupt ist, dass Leben bedrohlicher ist als eigentlich der Tod. Der Tod spricht ja für eine schnelle Erlösung oder relativ gesehen in Bezug auf eine Lebensdauer eine relativ schnelle Erlösung. Wenn du ansonsten darauf warten musst, dass du endlich stirbst, das macht nicht viel Sinn. Aber die Wartezeit kannst du dir verkürzen, indem du dir Gewissheit verschaffst, was Leben lebenswert macht. Und ja, dich auf die Gewissheit zu besinnen, das ist der Clou, der Schlüssel für alles. Was ist das Resultat davon? Sich auf die Gewissheit zu besinnen, dass du selber zur Gewissheit wirst. Und wenn du das bist, was Gewissheit ist, kann sie dir nicht mehr fehlen. Dann sehnst du dich weder nach dem Leben noch nach dem Tod. Und das ist das Ultimative. Kann man nicht toppen. Wie kommt es dazu? Ich muss immer wieder grinsen, wenn ich dich sehe. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil es mein eigener Schalk ist, den ich dann da sehe. Aber irgend sowas musst du in dir haben. Mach ich mal. Ist in jedem Fall besser, als wütend zu werden.
Ja. Und manchmal denke ich dann schon, warum grinst denn der jetzt schon wieder?
Ich weiß es. Vielleicht nicht ganz genau, aber in etwa. Vielleicht liegt einfach nur die Freude bei dir mehr blank als bei anderen. Ja. Mhm. Könnte ja sein. Ja, das ist nur ein leichter Nebelschwaden ist, der sie verdeckt und eben husch auch dann wieder verschwunden ist, die Nebelbank.
Es ist nicht nur ein Nebelschwaden, es ist eine massive Angst eigentlich.
Ja.
Aber ich spüre darunter trotzdem die Freude.
Die wäre dann ungebremst, wenn die Wand nicht wäre. Ist das die Angst?
Das ist möglich.
Das also überschwemmt zu sein und nicht mehr dirigieren zu können?
Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum die Angst da ist. Ich kann sie nicht irgendwie zuordnen. Aber wenn ich dann ohne Gedanken einfach nur hinschaue, dann sehe ich die Freude darunter.
Ja.
Und das wäre natürlich möglich, dass die gebremst werden muss.
Ja, das sieht so aus. Weil möglicherweise verliert das Orchester, was in dir spielt, den Dirigenten.
Und der Dirigent will das nicht zulassen.
Er will dirigieren. Der will dirigiert sein.
Und was mache ich jetzt mit dem? Lass ich den einfach dirigieren?
Entlassen. Ja.
Kündigen. Jetzt habe ich nicht eine Instanz, die Macht dazu hat.
Das ist das Bewusstsein, das sich als Wunsch ausdrückt und als Befehl nach der Einsicht, dass es jemanden in deinem Team gibt, der dich boykottiert. Hatten wir gestern schon diese Tiere. Boykottiere.
Da habe ich auch gut zugehört.
Okay. Wir wissen ja nicht immer ohne Grund oder meist mit Grund. Ja.
Aber es ist ja auch kein Grund zum Boykott, jedenfalls nicht mehr.
Ja, aber es ist ja immer noch ein Interessenkonflikt dann da, wenn du sagen kannst, da ist nicht nur ein Nebelschwaden über der Freude, sondern da ist eine Wand. Und die ist immer nur da, wenn es dafür einen Grund gibt, also ein Argument innerhalb deiner Konstruktion, dass das Gewicht hat. Und wenn das ist, was uns von der wirklich Intensität von wahrer Freude abhält, ist das ja auch ein gewichtiges Argument.
Also es müsste einen Grund geben, die Freude nicht da sein lassen zu dürfen.
Ja. Sozusagen die Erforschung davon, was ist, wenn Freude ist. Also was könnte dann passieren mit mir, in mir oder in Bezug zu anderen. Also wenn in mir Freude ist und ich bin vielleicht ein ungebremstes Energiebündel als kleines Mädchen, ja, und andere nervt das, weil sie ihre eigene Freude nicht oder eigene Lebendigkeit nicht leben dürften, dann darf man das dann auch nicht und verlangt es ja von anderen, dass es nicht dürfen. So entstehen Gebote, Verbote und auch Gesetze. Das ist das Prinzip davon. Und das kann allein schon kann ein Grund dafür sein, dass man sich dann die Freude verbietet, weil sobald man drankommt, auch dann die potenzielle Bestrafung droht, weißt du, im Unterbewusstsein. Oder das Verbot oder Gebot, was dann in Bezug dazu auftauchen mag. Kann schon reichen. Oh, es kann aber auch sein, dass das wirklich das in dir so intensiv ist, dass du Angst hast, dass es dich überschwemmt und dass du wirklich dann nicht mehr Halt haben kannst oder die Idee haben kannst, dass das ein Halt für dich ist, wenn da die Mauer ist. Also das sind alles Mutmaßungen, aber vielleicht helfen, hinzuschauen, woran es liegen könnte.
Also am ehesten würde ich jetzt darauf tendieren, die Angst dabei zu verschwinden unter der Freude.
Einerseits. Andererseits sagst du, wenn du nicht auf die Ebene von Denken eingehst und einfach nur schaust oder bist, dann taucht es nicht auf, taucht die Mauer nicht auf, aber möglicherweise.
Ist auch da.
Dann taucht sie auf.
Gut. Ist auch da.
Gut, okay.
Aber eben anders, weil sie ja dann nur gesehen und nicht interpretiert wird. Dann ist sie trotzdem da. Nur dann kann ich die Freude darunter aufnehmen.
Ja, weil sie dann nicht mehr die Bedrohung aufrechterhält. Oder die potenzielle Bedrohung, die Mauer. Die hat ja dann nicht die Wirkung, wie wenn du anfängst, da in die Geschichten diesbezüglich zu gehen.
Genau.
Aber wenn du in die Geschichten diesbezüglich gehst, müsstest du auch den Inhalt der Geschichten kennen.
Es gibt so viele Inhalte. Irgendwie bin ich es auch leid, immer wieder die alten Geschichten durchzugehen.
Um die geht es ja auch nicht. Es geht ja doch um den roten Faden der Geschichten. Also die Gemeinsamkeiten, die dich dann darauf hinweisen, was möglicherweise der Grund dafür sein könnte, dass da eine Mauer ist. Man kann dich ja nicht von außen einmauern. Also in Tibet hat man das gemacht, macht es wahrscheinlich heute noch.
Nee, das mache ich schon von innen.
Von innen, ja.
Das ist schon ziemlich klar.
Hm.
Aber irgendwie auch zum Schutz.
Ja, natürlich.
Und ich sehe keine Bedrohung von außen. Sehe ich jedenfalls nicht.
Hm. Und wo ist dann die Mauer? Also räumlich gesehen.
Hier.
Und gegen was schützt sie dann, wenn sie da ist? Gegen ein Innen? Weil das Innen ist jenseits der Mauer. Und das hier eine Mauer ist, schützt ja nicht das, was innen ist. Das Innen präsentiert sich dir trotzdem, trotz der Mauer.
Das stimmt, aber es kommt nicht raus.
Muss es rauskommen. Vielleicht muss es nur gesehen werden. Als nicht verletzlich. Also muss eine Mauer weg, die eigentlich nicht wirklich eine Funktion hat?
Sie wird eine haben, ich habe sie noch nicht gefunden.
Aber wir sehen ja gerade, eigentlich schützt sie dich dann, wenn doch nur von außen. Weil wenn die hier ist, dann bist du nach hinten geöffnet, bist du zum Seiten, nach oben, unten geöffnet, also überall, nur vorne scheinbar nicht. Also schützt du dich dann doch vor außen, das ist der Hinweis.
Mhm.
Sonst, wenn du dich wirklich vor außen schützen müsstest, müsstest du einen Ringwall bauen und den Limes wieder neu erstehen lassen, halt um dich herum. Weil Zugang zum Herzen haben wir ja nicht von außen, wir haben den ja von innen. Also wir ruhen ja ständig immer schon im Herzen selbst. Wir brauchen also nicht jetzt eine Sperre vor uns, weil nur dann, wenn wir die Idee haben, wir müssen uns selbst von außen erreichen. Ja, von außen durch die Mauer nach innen ins Herz. Dabei sind wir ja schon als unsere Anwesenheit, als Präsenz im Herzen präsent, von innen. Also bräuchten wir dann nur, um die Mauer zu entgehen, wenn es ein innerer Schutz wäre, nur von innen im Herzen ruhen. Mit der Aufmerksamkeit da sein. Bedeutet also, das ist doch ein Schutz nach außen. Und ja, gut, wir schützen uns ja auch oft instinktiv oder unbewusst in der Weise, dass wir von dem Schutz, weil allein die Erinnerung daran, an den Schutz ja auch die Erinnerung bedeutet, wovor man sich schützen muss, dass es so vergraben ist, dass das zwar so ist, aber man das nicht mehr weiß. Und der Wunsch dann, wie du sagst, ich will da gar nicht mehr hingucken, weil die ganzen Details und so, ist vielleicht auch eine Art von Schutz, ja, zu sagen, naja gut, okay, Damit beschäftige ich mich, bin ich an die Lösung vorgestoßen oder vorgedrungen, aber letzten Endes ist es ein Schutz, da nicht hinzuschauen, dann möglicherweise.
Ja, und es ist auch ein bisschen Resignation, so ungefähr. Ich gucke da immer wieder hin und was hilft es mir, wenn ich immer in der gleichen Art und Weise auch gucke?
Ja, das hilft nicht viel.
Wenn immer wieder der guckt, der dann noch ein bisschen Druck obendrauf bringt und sagt, das will ich aber nicht und das darfst du nicht. Und deswegen kommt dann eben auch eher mal so die Intention, ach, Scheiße, guck einfach nicht mehr hin.
Das wäre ja schon was, aber tatsächlich ist das nicht mehr hingucken wollen, ein letzten Endes immer auf einer bestimmten unbewussten Ebene immer wieder dahinschauen, damit du nicht dahinschaust. Verstehst du? Also, wegzuschauen, damit du nicht das Hinschauen merkst, weil in einer Verletzung ist man eigentlich im Grunde genommen, wenn sie nicht aufgelöst ist, immer. Man ist immer damit beschäftigt, dass man sie nicht wahrnehmen will. Damit ist man ständig in seiner Verletzung, von der man sagt, ich will nicht mit der Verletzung sein. Ja, verstehst du? Das ist verrückt. Total verrückt. Also die einzige Lösung besteht darin, wirklich diese Energie dafür aufzubringen, hinzuschauen. Und wirklich wissen zu wollen und das nicht dem Anteil zu überlassen, der immer darüber nachdenkt. Weil es geht nicht ums Nachdenken. Es geht um die Öffnung in die Qualität, die jenseits von Nachdenken einen Blick darauf haben kann, was das Bewusstsein so veranstaltet. Also rausgenommen aus der Struktur, weil, wie du richtig sagst, wenn man in der Struktur versucht, die Struktur zu lösen, wird das nicht gelingen. Keine Chance. Aber es muss auch der Moment da sein, sodass die Bereitschaft auftauchen kann, wirklich hinzuschauen, ja, und einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Nicht den von sich immer wieder schützen oder sich immer wieder versuchen, davor abzuschotten, damit man die Wahrheit nicht sieht.
Also es ist jetzt an diesem Wochenende intensiv aufgetreten. Es war vorher zu Hause eigentlich nicht. Und deswegen, denke ich mal, hat das ja auch was hier irgendwie zu sagen.
Hier oder für dich? Hier zu sagen oder für dich zu sagen?
Na, das kommt ja nicht ohne Grund jetzt an diesem Wochenende. Also entweder ist gerade eine Lösung vielleicht möglich.
Ja, oder?
Und deswegen werde ich jetzt mal ganz intensiv mich dem Wunsch widmen. Wir haben ja noch ein paar Stunden.
Ja.
Vielleicht kommt ja da noch was.
Ja, natürlich. Es ist ja, in dem Sinne sehe ich das auch so. Natürlich, sonst würde es ja nicht auftauchen. Ich würde dich auch nicht ansprechen. Wir kämen gar nicht dazu, jetzt dieses Gespräch zu haben. Wenn es nicht da eine Möglichkeit geben würde. Und selbst wenn sie jetzt nicht auftaucht, ist es die Vorbereitung dafür, dass sie dann auftaucht, wenn dann die Zeit dafür ist.
Aber es ist halt manchmal so, dass man wirklich denkt, boah, jetzt ist hier Matthäus am letzten.
Ja, aber schau, weißt du, die Intensität hier, die es hier hat, heißt ja, du kannst die Mechanismen nicht mehr nutzen, die dich sonst immer davon fernhalten. Weil das ist ja eine Gegebenheit, das ist etwas, was ständig in dir lauert, ständig so funktioniert. Und das nur nicht in deinem Gewahrsein ist. Und hier kann die Kontrollfunktion in dir, die das versucht, von sich fernzuhalten, nicht mehr in der Weise funktionieren, wie das außerhalb von Satsang möglich ist. Das ist ja die Kraft von Satsang, das ist die Schönheit.
Ja, und wie es dann außerhalb von Satsang auch notwendig wird, um zu funktionieren.
Ja, für zumindest glaub des Systems.
Oder so.
Ja, ja. Mag auch notwendig sein.
Und die Entscheidung, ich will es nicht unterdrücken, die ist ja schon da. Gucken wir mal, was draus wird.
Ja. Also, wie gesagt, der Hinweis ist der, nicht durch Denken das zu versuchen, also sich nicht jetzt zu bemühen, die Lösung zu finden. Weil, wenn sie ansteht, drängt sie sich sowieso auf. Und das ganze Denken, wie gesagt, geht ja in den Bahnen der Verhinderungsmechanismen, ja, oder der Vernebelungstaktiken.
Ja klar, der Verstand sagt immer, wie kann ich das entweder schnellstens beenden, eigentlich das. Wie kann ich am schnellsten beenden?
Ja, egal, in welcher Form. Ja, genau. Ja.
Und dabei will es ja eigentlich erstmal da sein.
Es will da sein und tatsächlich hat er verstand ja auch die Strategie, dass er einerseits sagt, er will es loswerden und andererseits im Unterbewusstsein ständig dafür ackert, dass es so bleibt, wie es ist. Das ist die Kehrseite. Wenn man nicht wirklich kehrt, hat man eine Kehrseite. Also take care.
Ja, das ist immer der Punkt, wo gar kein Sinn mehr zu finden ist. Warum soll es aufrechterhalten werden?
Ja, scheinbar nicht. Das ist eben die Kunst, dahinter zu kommen, was Bewusstsein damit bezwecken kann, dass es etwas aufrechterhält, wovon es ja auf der anderen Seite, weil es ist ja alle Aspekte, dann sagt, nein, das will ich gar nicht. Das will ich auf keinen Fall. Aber wir wissen ja, dass Bewusstsein sich auch darin ausdrückt, dass es ein Nein zu etwas hat oder, wie du selbst sagst, auch was loswerden will. Das bedeutet, dass genau da die Energie stärker ist, als in dem Bereich es offen zu lassen oder sich den zu öffnen. Und damit zieht es natürlich genau immer wieder diese Energie an und potenziert dann die Struktur. Das heißt, die Mauer wird immer dicker.
Und diese Information kann ich auch kriegen.
Oh ja. Das haben wir schon oft im Satz geschafft oder es hat sich so ergeben, dass dann klar war, aha, dass diese Struktur ist es, die läuft und jetzt weiß ich es, jetzt brauche ich da keine Energie mehr, bewusst oder unbewusst investieren, um es von mir fernzuhalten. Ja. Also wenn der Impuls auftaucht, der einverstanden ist, damit hinzuschauen, dann ist das alles möglich. Alles möglich. Da hast du die Hilfe von allen, die hier sind. Und also energetische Hilfe in Form von Anwesenheit und der Muster, die in Anwesenheit auftauchen können oder wirken. Und die von all denen, die dann das Video noch sehen müssen, die Armen.
Ja, die helfen mir auch noch.
Die helfen auch noch.
Na, dann muss es ja
Prärum was werden. Und Postrum. Na, die sind ja alle schon hier präsent, das ist ja so. Deswegen sind die Themen, können wir sonst diesmal nicht aussuchen, die Themen. Wir müssen machen, was die anderen sehen wollen, die später das Video sehen, als diese gesamte Energiequalität, die bestimmt, die mehr bestimmt als ein Einzelner hier. Ja, what to do.
Dann vertraue ich mal darauf. Und wenn noch was kommt, melde ich mich wieder.
Ja, sehr gut. Das ist ein guter Ansatz. Ja. Verbindung aufrechterhalten. Hallo. Du kommst schon vor und schüttelst von den Kopf.
Die schrägsten Bilder hoch. Ja. Ja, also... Ja, ich merke halt,
Ich kann ja mal für dich übernehmen.
Ja.
Du bist der Grund, im Grunde genommen, unser Gespräch, was wir gestern nach dem Satz hatten, ist im Grunde genommen mit eingeflossen in die Einleitung heute Morgen. Weil es auch darum ging, wirklich Gewissheit zu haben. Und du ja auch mit der Frage kamst, was so in mir auftaucht, an Zwiegesprächen und Bildern und so weiter, Informationen, die ich habe, was davon ist wahr. Also was sagt mir im Grunde genommen, was ist wirklich wahr? Und dann habe ich ja gesagt, deswegen sitzt du auch wahrscheinlich jetzt hier, dann share es, dann teil mit, was auftaucht und versuche dann herauszufinden, was da ankommt und das dann sich aufdrängt, was wirklich wahr ist. Also dass man Gewissheit ist, weil ansonsten immer in dem Zweifel zu sein, das, was in einem selber auftaucht, was ist davon wahr, und wenn es verschiedene Aspekte noch sind, die sich widersprechen, ist überhaupt keine Stabilität möglich. Und ohne die kann man nicht sein.
Ja, also was ich sehe in Bezug, was ist das? Wieso machst du das? Ach so, danke.
Hat noch jemand einen Kasten Bier für Sie?
Aber das ist so hoch, Lakshmi, das ist ein bisschen hoch.
Ja, eben. Das ist dieses Helfer-Syndrom.
Ja, naja, das spielt ja alles zusammen. Ja, ich merke das auch, das ist hier energetisch alles im Fluss. Aber also was so Signalwörter wie die Wand und so, also ich habe mir natürlich, ich war heute Nacht da auch sehr aktiv, also was ich so sehe, ist einfach, was sich ja auch zwischen uns widerspiegelt, mit meinem Vater eine starke Sehnsucht und gleichzeitig die Angst vor Übertritt, sodass ich mich total abgeschottet habe und auch selbst überhaupt keinen Zugang zulasse, aus Angst vor Sexualität, vor Nähe und so weiter. Und dann auch im Rahmen meiner Familie Schuldgefühle gegenüber meiner Mutter, Konkurrenz mit meinen Schwestern auch. Ja, und alles, was damit zusammenhängt, Rückzug, Wegbeamen und vielleicht auch, um mich zu schützen, die Abwertung meines Vaters und auch die Abwertung der Sexualität, meiner eigenen Sexualität und der Sexualität des Gegenübers. Und ich merk das ja dann hier, wenn ich hier bin, wenn du dich anderen zuwendest, kommt gleich irgendwie so ein, ja, genau, da kommt der Rückzug. Ja, genau, ich mache mich im Prinzip unerreichbar, ja. aus Angst, da irgendwie in Kontakt zu gehen, und gleichzeitig taucht dann die Eifersucht auf, dass du dich anderen zuwendest. Und also es ist ja, ich will es ja jetzt gar nicht wieder auf meinen Vater projizieren, sondern ja, und genau, also ich spür's, ich mache mich unerreichbar und gleichzeitig neide ich das anderen, dass sie die Zuwendung haben. Ja.
Und du bist auch enttäuscht, dass dieses dich zurückziehen nicht dazu führt, dass du mehr Aufmerksamkeit bekommst, als wenn du dich nicht zurückziehst. Ja, das ist auch eine Form von Taktik, die man mit in Erwägung ziehen muss in dem ganzen Spiel, dass in der Verzweiflung, dass man nicht erreicht wurde oder in einer Form erreicht wurde, wo einfach Übergriffe passieren mussten, wenn Erreichbarkeit waren oder Öffnung waren. Und dann schützt du dich und dann machst du dich unter Umständen noch unerreichbarer. Um dann an diesem tiefen Punkt der Unerreichbarkeit, wo du nicht verletzt werden kannst, dann da eine Begegnung haben zu können. Verstehst du, dass es sogar so schräg sein kann?
Also dann gehe ich in das Virtuelle, weil nur auf der virtuellen Ebene die Begegnung möglich ist, weil sie real nicht möglich ist, weil sie zu gefährlich ist.
Genau, aber so. Eine Begegnung ist es dann nicht, die dann stattfindet auf der virtuellen Ebene, sondern es ist eine virtuelle Begegnung.
Ja.
Also eine, die nicht stattfindet.
Ja.
Und da ist die Verwirrung, ja. weil du dir dann oft einbildest aus dem Drang oder der Not heraus, dass es eine Begegnung geben muss, dass du die dann für real hältst.
Ja. Ja. Genau.
Haben wir es doch schon, ist doch gut.
Ja, gut.
Ja. Aber.
Ja, aber ich bin ja in der. Das ist ja das, wo ich noch. Wo ich noch Zweifel habe, was
ja, dazu sagte ich dir, ich wiederhole es gerne von gestern, dass es gut ist, wenn du ja weißt, dass es Ebenen sind, die dir nicht dienen, sie finden nicht statt und sind nicht real. Ja. Letzten Endes hat niemand was davon, sondern du bleibst in einer virtuellen Welt und da bleibt das Defizit bestehen, was du in der realen Welt für dich was sich da aufgebaut hat, dem dann nicht den Glauben oder den Raum zu geben. Also sofort, sobald diese Ebenen auftauchen von virtueller Realität, das zu kappen. Das zu kappen.
Gut, ja gut, aber ich stecke ja da immer noch drin, weil ich irgendwie, also was ich schon sehe, dass Wissen ja nicht die Erfahrung ist. Also dass ich da immer wieder in diesen Mechanismus gehe, dass ich sage, ich weiß es, irgendwie ist es mir klar, aber dass ich irgendwie auf einer ganz anderen Ebene noch bin, was da so hochkommt.
Aber dieses Wissen davon ist die Basis für dich, um dann das nicht bedienen zu wollen, was da dann hochkommt, was sonst immer hochkommt. Ja. Also diese virtuelle Welt. Und das ist etwas, wovon man im Grunde genommen die Finger lassen muss, weil die Anhaftung an das, an die Aufregung, die auf diesen Ebenen ist, so stark ist, dass man das kaum allein bewältigen kann, da wieder rauszukommen.
Ja.
Und dann lebst du in der Scheinwelt.
Ja. Ja gut, ja, ja, ja klar, aber was...
Das Prinzip, was du verfolgst, ist ja der Verwundungsentkommen durch alle möglichen Mittel. Mhm. Also durch das, dich in diese Scheinrealitäten zu begeben und auch in Spiritualität, in Zustände zu begeben. Die Lösung ist ja nicht wirklich die, davor zu flüchten, vor dem, was das Risiko ist an sich für das System, was sagt, ich bin verletzt worden und es kann mir immer wieder passieren, sondern die Auseinandersetzung damit, dass du siehst auch, welche Rolle der andere Teil hat und welche Rolle du dabei hattest, sodass du eine Chance hast, dem anderen nicht 100% Schuldzuweisung zu geben, sondern maximal 50 und dir maximal auch nur 50. Und aus dieser Qualität heraus klarer sehen zu können, was sind diese Anteile und sie in sich selbst zu heilen, die eigenen Anteile, denn die vom anderen kann man nicht heilen, nur die Resonanz in sich zu jemand anderem.
Aber wie?
Um dich wieder öffnen zu können.
Wie denn? Wie heile ich das?
Indem du die Struktur durchschaust, was du damit bezweckst, dass du dich da rausbeamst oder dass du versuchst, wie willst du erreichbar sein, weil weißt du, selbst wenn du verzweifelt bist bezüglich Übertritten,
ja,
und sagst, ich will mich nicht mehr öffnen, kann mich nicht mehr öffnen, ist dennoch darunter immer diese Grundenergie, ich brauche diese Zuwendung, ich brauche diese Nähe, ich brauche diese Liebe, die frei ist von dem Missbrauch. Ich brauche, ich brauche dich.
Genau, das ist ja genau das, was zwischen uns und
scheinbar mir.
Ja, ja genau, ja. Entschuldigung, aber das ist ja genau mein Problem. Was? Gut, wenn.
Welches?
Dann bist du nur dazu da, mir das zu spiegeln, und ich muss es aber in mir lösen. Aber wie funktioniert das dann? Also ich habe ja da gewisse. Dann höre ich das ist alles nicht, ist alles irgendwie nicht real, ja.
Ja, das ist die Kunst, dich wirklich dann auf die Fakten zu fokussieren.
Und dann,
auf das, was wirklich läuft und was wirklich die Beweggründe sind von dir und wirklich die Taktik ist, das ist wichtiger, als immer davor zu fliehen.
Dann bin ich aber wieder bei der Frage innen und außen. Was ist denn dann innen und außen? Oder bin ich im Innen da, bin ich denn in dieser virtuellen Welt noch so drin, dass ich noch nicht greifen kann? Oder, also was ich merke, ist, dass da in mir noch läuft, wenn es ganz still ist und wenn gar nichts mehr ist, dass der Drang da ist, da wieder was zu kreieren.
Ja.
Weil da noch die Bedürftigkeit ist. Also
ja.
Das habe ich eben auch ganz klar gespürt.
Ja.
Gut.
Ja.
Ja. Wie mache ich da weiter?
Und dass du dich immer wieder dahin begibst, wo die Freiheit ist von dieser Struktur. Und sobald dann dieser Impuls auftaucht, der sich dir präsentiert, dass es jetzt nicht aushaltbar ist und du in irgendeine Aktion gehen musst, das zu untersuchen oder eben zu sehen, wenn das eine schräge Form ist, die du schon für dich erfahren hast, von der du siehst, die dient dir nicht, darauf nicht anzuspringen. Dann sortierst du mehr und mehr das aus, was ich dir als Energie aus der Stille und Qualität rauszugehen und in ein Drama zu gehen, sortierst du damit dann aus. Immer wieder aufs Neue. Es taucht was auf und du steigst nicht drauf ein. Ja, oder beziehungsweise bleibst bei dem, was Qualität ist für dich. In irgendeiner Form musst du das aussortieren, weil es ist ja so, dass du davon ja regelrecht, wenn ich das so jetzt wahrnehme, wie du hier bist, auch, dass dich das bestürmt. Ja, und dass du da für dich ja kaum noch Raum hast, weshalb du ja auch sagen musst, ich habe ja kein Innen und kein Außen. Also da ist nichts, wo du dich irgendwo greifen kannst. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt sagen, normalerweise müsstest du erst eine gewisse Stabilität haben in dir, um dich dann wieder entgrenzen zu können. Während wenn du in der instabilen Persönlichkeit bist und dann das Filter, was darin auftaucht, gibt es für dich keine Gewissheit und keine Möglichkeit zu sehen, was wirklich wahr und klar ist und was stimmt. Auch nicht in Bezug auf Spiritualität. Also müsstest du erstmal wirklich Klarheit haben über deine Struktur, da sind wir ja dran. Damit beschäftigen wir uns.
Aber das ist doch, ist das nicht klar? Das ist doch schon, oder was muss ich da jetzt noch rausholen?
Nein, du musst da rausholen, dass es für dich ganz klar ist, dass es dir nicht dient. Dass es für dich tödlich ist, in dieser Struktur zu sein. Und damit etwas anzustreben und zu schauen, was strebe ich damit an und bekomme ich es. Das ist immer wieder derselbe Deal. Wenn du einkaufen gehst und du legst 100 Euro auf den Tisch und du kriegst eine leere Tüte, was sagst du dann? Ja. Dann sagst du, okay, also Moment mal, also der Gegenwert für die 100 Euro, wo ist der? Und sagen, die hast eine leere Tüte. Sie wollten es doch nicht anders.
Ja, aber ich bin jetzt an einem anderen Punkt. Ich bin an dem Punkt, dieses sich öffnen und bei mir bleiben, wie das funktioniert.
Weil habe ich gerade gesagt. Und gerade versucht zu sagen, offen zu sein, bei dir zu bleiben, sobald etwas auftaucht, was die Tendenz hat, dich da rauszuziehen oder dein Interesse an etwas wach wird, von dem du weißt, es ist das alte Spiel, Wiederholung von dem, was mich in diese Ebenen zieht, die mir nicht dienen, dann ein Nein zu haben. Und du kannst erst ein Nein dazu haben, wenn du nicht keine Affinität mehr hast. Das heißt, wenn du dir von der Ebene, die dann auftaucht in deiner Stille, in deinem Sein, nichts mehr versprichst, kannst du dich davon lösen. Aber solange du dir davon noch etwas versprichst, kannst du das nicht. Daher muss wirklich diese Abneigung gegen diese Struktur passieren, dass du wirklich durchschaust, und das versuche ich damit, das ist doch schräg, das ist mehr als schräg.
Gut, aber das heißt für mich, dass ich dieser Drang, von dem anderen was haben zu wollen,
dass du den beschaust und als nicht stimmig erkennst, sofern er nicht stimmig ist. Und es ist im Grunde genommen nicht stimmig, weil du kriegst niemals irgendwas von irgendjemandem. Schon gar nicht Post-Kindheit. Wie nennt man das? Was ist ein Kind? Post-Childhood oder sowas.
Postnatal,
naja. Na, dachte ich auch erst einmal.
Ja, wahrscheinlich.
Post-Babal.
Ja, gut, aber dann sagt Michelle, ja, du bist immer da und in Liebe oder was?
Ja. Wen kümmert es, wenn es für dich nicht so ist? Es kann dich jemand als alles Mögliche. Es kann ja auch sein, dass jemand dir sagt, du bist ein Monster. Glaubst du das dann?
Ja. Ich glaube alles. Ja. Ich habe ja alles in mir, von daher glaube ich auch alles.
Amen. Ja, Aspekte davon haben natürlich alle, aber es ist gut auch wirklich auszusortieren, was jemand sagt und von dem, wie man sich empfindet. Also wenn du dann sagen musst, was alle zu mir sagen, was auch immer, das glaube ich.
Das ist bei mir so. Das geht so weit, wenn einer sehr überzeugt irgendwas zu mir sagt, wovon ich rational genau weiß, es stimmt in der Realität nicht und trotzdem geht das so tief in mich ein, dass ich auf irgendeiner Ebene wirklich Zweifel kriege, ob das, was da real stattgefunden hat, wirklich real war. Das war schon vor Jahren so.
Ja.
Und das ist natürlich auch so, dass ich anderen dadurch Macht über mich gebe, weil ich da so empfänglich bin.
Ja. Ja, das heißt, gut, dass du es nochmal so deutlich gesagt hast. Das heißt, du bist dann in einer Minderwertsfalle. Naja, weil du dir nicht glaubst, sondern den anderen. Das heißt, du hast dann deswegen keinen Maßstab für dich, selber schauen zu können, was es für mich war. Also das heißt, du bezweifelst dich die ganze Zeit.
Mhm. Ja.
Alle anderen haben recht, obwohl sie vielleicht viel mehr daneben sind als du.
Ja, weil ich das mit dem Ego gleichsetze. Was natürlich daher kommt, dass man mir das in meiner Kindheit so suggeriert hat, dass das, was ich zu sagen habe, falsch ist. Das durchschaue ich ja.
Du darfst kein Ego sein, aber du musst ein Ego sein, um ein guter spiritueller Sucher zu sein. Musst du ein perfektes Ego sein, dass es weiß, dass es unterscheiden kann, was es für es stimmt und was das Ziel ist und das auch zu verfolgen. Also das ist das, was du dir zugestehen musst. Das ändert dann deine Werteskala. Und du kannst von einer anderen Perspektive aus dann leben. Aber du verdrehst die Augen schon wieder.
Ja, dann bin ich doch genau wieder in diesen Extremen.
Na, du musst erstmal in das Extrem gehen, dass du jetzt das Extreme als die Idee von Minderwert verlässt und in die scheinbare Extreme aus deiner Sicht dann in Bezug auf den extremen Minderwert ist es dann schon ein bisschen für sich zu schauen, ein Extrem. Es ist aber notwendig. Es ist notwendig zu unterscheiden. Es ist einfach, was ist stimmig für mich, was ist nicht stimmig. Es ist nicht stimmig, dich ständig anzuzweifeln und zu glauben, du bist nichts wert. Das ist sicher nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich habe dir ja schon mehrmals, neulich erst in Köln, habe ich dir deine Qualitäten versucht aufzuzählen. Ich bin da gar nicht zum Ende gekommen. Ich glaube, das war schon Stunden nach dem Satzang, dass es immer noch weitergeht. Aber du hörst eben auch natürlich primär auf die anderen, die deinen Zweifel an dir selbst bestätigen. Und das ist das Dilemma. Wenn wir glauben, wir sind minderwertig, sehen wir den überall um uns herum. Und das ist das, was du als Innen-Außen bezeichnest. Verstehst du? Innen ist ein absoluter Minderwert, ja? Der regiert dort. Und wenn dir was von außen passiert, wird der sofort getriggert. Und dann stellst du eine Verbindung her dazu und saugst es ein. Und damit bist du innen und außen ständig mit dem Drama beschäftigt. Und du hast dann keinen gehaltenen Raum in dir, in dem du dich zurückziehen kannst und wo du dann sagen kannst, gut, hier ist ein schalltoter Raum, ich höre nicht, was ihr sagt, ich kann euch zwar sehen und lustig, weil ich weiß auch immer, was ihr mir hier aufdrücken wollt, aber ich bin gerade hier an dem Ort, wo es heilig ist. Und heilig heißt er deswegen, weil da das Wort eilig drin ist und sobald irgendwas horrormäßig wird, das ist das H davon, hat man es eilig, da hinzukommen, wo es heilig ist. Und das ist im Grunde genommen eine Entscheidung, die du treffen musst. Da kann dir niemand helfen. Ich kann dich nur darauf hinweisen, dass es aus meiner Sicht, sagen wir es mal so, es ist ja, muss ja auch nicht wahr sein, was ich sage, notwendig ist, dass du in dir einfach eine Entscheidung für dich triffst. Und diese ganzen Werte und Über-Ichs und Über-Es und tralala und Sigmund Freud Connections, dass du die alle fallen lässt und dich auf das besinnst, was für dich real ist. Deine eigene Erfahrung ist und nicht was du übernommen hast von der Idee von anderen, die natürlich mit deiner Struktur übereinstimmt. Aber da wirklich auszusortieren, was diese Strukturen sind, die an die du geglaubt hast bisher. Ich darf kein Ego haben, wenn ich ein spiritueller Sucher bin, dann ist das Ego schädlich und so weiter. Und damit reduzierst du dich in eine Ohnmachtsposition, die genau dem entspricht, dass du dich wieder dahin begibst, wo du offen bist für Missbrauch. Weil Menschen, die sich als Opfer zurechtbasteln, finden einen Täter.
Ja, das weiß ich ja.
Aber du lebst es nicht. Das ist, sind wir wieder dabei, das Wissen. Und du weißt es, ja, aber es braucht diese Entscheidung, das, was du weißt, zu leben.
Ich verstehe das nicht. Das, mit dem Ego gehe ich doch genau wieder in diesen Ohnmacht, Macht. Das ist symbolisiert für mich Ego, dass ich mich dann...
Ja,
was
aber,
ist denn der Wert? Der Wert ist das Sein.
Ja.
So.
Yes. Aber da, schau.
Von da versuche ich mich zu öffnen.
Das ist gut. Sodass du dich dann auch der Ebene öffnen kannst, die diese Ego-Struktur ist. Das ist Reife. Weil, schau, ist auf der Verletzung von Sein oder auf der Ebene von Sein die Verletzung passiert?
Ja, nein.
Nein. So, auf welcher Ebene ist sie passiert?
Ja, auf der Ebene des Egos.
Auf der Ebene des Egos. Und nur da kann man sie heilen. Aber aus der Perspektive des Seins.
Auf der Ebene des Egos?
Ja, nur da. Dort ist sie passiert. Und da sind deine Bedürfnisse.
Du hast mir doch in Weimar hast du mir doch genau das Umgekehrte gesagt.
Kann nicht sein.
Du hast gesagt... Nein, als ich gesagt habe, ich wollte irgendwie was heilen, indem ich da irgendwie Nachhilfe gebe oder was weiß ich, dann hast du gesagt, das könnte ich da nicht heilen, auf der Ebene des Egos könnte ich es nicht heilen, sondern nur, indem ich mich auf das Höchste besinne.
Genau, und dann kannst du von da aus die Ebene des Ich heilen. Weil die Defizite sind dort und die Anhaftungen sind dort, die Energie ist da gebunden in dem Bereich. Und da muss man sie wieder lösen. Also in Bezug auf die Anhaftung einer Ich-Identität entsteht ja überhaupt die Idee von Gefangenschaft. Also man muss auf der Ebene von Ich-Identität Klarheit schaffen, dass es keine Gefangenschaft gibt. Und dann entfällt die Ich-Identität. So geht das. Man muss ihr das Futter nehmen, verstehst du? Da ist zu viel Futter in Bezug auf deine Ich-Identität. Und indem du sagst, ich bediene sie nicht, bedienst du genau die Ich-Struktur, die sich dadurch erhält, dass deine Struktur so bleibt, wie sie ist.
Nee, das habe ich nicht verstanden.
Ja, du sagst, du willst nicht auf die Ebene der Ich-Identität einsteigen, ja. Tust es aber die ganze Zeit, weil du ja dein Muster aufrechterhältst. Und das ist eine Ich-Identität, ja. Ein Ich-Identitätsmuster.
Ja.
Und damit tust du genau das Gegenteil von dem, was du sagst, was du willst. Daher musst du in irgendeiner Form, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, das Ich zu unterstützen. Einmal zu ignorieren, dass es ein Problem gibt auf der Ich-Ebene und einmal die Probleme auf der Ich-Ebene ständig weiter potenzieren als unbewusste Qualität, die sich als Automatismus ausdrückt. Die zwei Möglichkeiten.
Und die sind beide falsch, oder was?
Ja, beide stärken diese Ich-Identität. Sich besser zu machen oder es zu unterdrücken und oder andererseits es zu potenzieren. Oder es nicht sehen zu wollen. Das ist alles dasselbe.
Gut.
Das heißt, du musst in die Abgründe deiner Struktur hinabsteigen, um zu sehen, dass es Abgründe sind, um dann endgültig die Finger davon zu lassen. Nicht zu sagen, ich dissoziiere mich davon, von der Ich-Idee. Das Dissoziieren heißt, es wird aufrechterhalten und wird verstärkt. Sondern ich schaue sie mir an und sehe sie als das, was sie ist. Sie ist nicht real, sie produziert Leid, sie produziert bestimmte Strukturen, die es aufrechterhalten. Ja. Und sodass das Leid dann aufrechterhalten wird. Will ich das? Nein, hoffentlich. Will ich es nicht? Naja, gut, okay.
Also was mir nur auffällt ist, das springt ständig hin und her. Wenn du mir was sagst, ich denke auf der, oder nein, oder denke ich, ich weiß gar nicht, ob ich denke, aber zumindest stellt sich mir ständig umgekehrt dar. Und es geht immer nur um Rückzug und Offenheit.
Was du jetzt empfängst als Signale von mir.
Ja, soll ich mich jetzt zurückziehen und abschotten, indem ich in dem heiligen Raum bin, wenn ich mich öffne?
Nein, das ist genau das, was zerfließt. Nein. In den heiligen Raum gehen bedeutet nicht gleich abschotten. Sondern das bedeutet, einen Blickwinkel zu haben, der nicht der Verhaftung oder der Gefangenschaft entspricht. Nicht zurückziehen, offen bleiben, um schauen zu können, was läuft. Und dann Klarheit zu haben, was läuft. Und dann ein Nein dazu haben zu können, wenn das, was läuft, dir wehtut. Wenn das dich leiden lässt.
Das sind die Gedanken und Gefühle, oder was?
Das musst du sehen, was dich leiden lässt. Natürlich sind das Gedanken und Gefühle. Wenn die zusammenarbeiten, dann sind sie Emotionen. Dann sind sie keine reinen Gefühle und keine reinen Gedanken, die auftauchen, sondern eine Mischung aus beiden. Ja. Und das ist tödlich.
Ja, genau. Ja.
Das bedeutet, dass dein System dann total involviert ist in das, was auftaucht und sich nicht davon lösen kann. Weil die Gedankenebene und die Gefühlsebene zusammen eben kaum vermeidbar sind dann.
Gut, und was meinst du mit dieser stabilen Persönlichkeit? Das kann ich ja auch nicht machen.
Nein, aber du kannst sehen, was die Persönlichkeit aufrechterhält, weil darum geht es. Das wird dann eine stabile Persönlichkeit, die nicht in einer Verweigerung ist in Bezug auf Leben. Das wird eine stabile Persönlichkeit, die dann eine Entscheidung treffen kann. Ich bin jetzt hier und ich stelle mich dem, was ist, und gehe nicht in eine Ersatzhandlung. In eine Kompensation oder Vermeidung.
Also die Dissoziierung, die macht mich instabil. Ja. Und nur wenn ich das aushalte, was ich da sehe und mich nicht reinziehen lasse, dann habe ich eine innere Stabilität.
Ja, aushalten würde ich jetzt nicht sagen, weil das wäre zu sehr die Opfermentalität, sondern wirklich dessen gewahr werden, was auftaucht, und die Gefühle da sein zu lassen und dann entsprechend andere Entscheidungen treffen zu können. Genauso wie du es gesagt hast. Ja. Dann entsteht Stabilität. Weil dann entscheidest du dich für das, was wahr ist und nicht für das, was Täuschung ist in dir. Die Täuschung ist ja entstanden aufgrund der Verletzung, als Folge davon, um irgendwie mit der Verletzung klarzukommen. Mhm. Ja? Und du bist aber nicht mehr in der Position, dass du ein Kleinkind bist, das von seinem Vater missbraucht oder wie auch immer benutzt werden kann. Mhm. Das bist du nicht mehr. Mhm. Und es geht darum, dass man diesen Standpunkt versteht, man ist jetzt erwachsen, es geht darum, aus den Windeln rauszuklettern.
Ja.
Einen Strampler hinter sich zu lassen. Ja. Und das bedeutet, die Struktur nicht mehr zu bedienen, die aus der Kleinkindperspektive eine Notwendigkeit war, um sich irgendwie schützen zu können, irgendwie klarkommen zu können und damit aufzuhören.
Gut.
Und dafür musst du es leid sein. Du musst es durchschauen und musst es leid sein. Das ist zwingend notwendig. Und dann dich für dich entscheiden und dann nicht anfangen zu sagen, weil dann bin ich doch ein Ego und ich will ja kein sein. Und der Mumie hat gesagt, weh, wenn ich ein Ego bin, dann liebt er mich nicht.
Ja, was hast du denn dann jetzt für eine Rolle?
Na, die ich gerade einnehme. Wenn du es nicht merkst, weil es nicht ein Hinweisgeber von dir selbst.
Ja.
Ich bin ein Signalgeber für die Erdbeben in dir, die versuchen, oder der versucht, das dir zu vermitteln, was in dir nicht klar ist. Aber das Potenzial da ist, dass es klar sein kann. Das ist, was ich bin.
Gut, und wenn ich an dich anhafte, wenn ich an dir anhafte, dann hafte ich an meinen Strukturen an, oder was?
In der Weise, wie du sie siehst und interpretierst, ja. Aber wenn du an mir anhaftest, als an dem, was du selbst bist, das ist prima, mach das. Das habe ich dir ja von Anfang an empfohlen, mach das. Mich als das zu sehen, was Freiheit ist oder Liebe oder was auch immer oder Drama oder keine Ahnung, such dir was
Drama
aus.
Auch.
Nein, das war jetzt ein Spaß. Such dir was aus. Dich auf das zu besinnen, was dich selbst freisetzt, das ist das, was wichtig ist. Und das ist eigentlich die Rolle, die ich habe, dass ich darauf hinweise, was nicht Freiheit ist, damit Freiheit sein kann und selber als Freiheit das vermitteln kann. Und ich schaue immer in die Menschen rein und schaue, was ist da, wie kann ich das für die Müllabfuhr, die nach dem Satz ankommt, vorsortieren. Ja. Also wie kann ich das bewusst machen, was ich möglicherweise dann dadurch verabschieden kann. Und das ist ein Versuch, in dir zu lösen, lesen und lösen, was da dich einschränkt. Das ist die Rolle eines Nicht-mehr-Schülers. Ich bezeichne mich nicht als Meister, sondern als Nicht-mehr-Schüler.
Was?
Ich bin nicht mehr Schüler. Das ist das neue Wort für Meister. Oder für damit man es nicht so merkt, verstehst du, und nicht abgeschreckt wird. Ich bin ein nicht mehr Schüler. Du bist noch eine Schülerin. Weil du so tust, als wärst du noch eine Schülerin. Aber tatsächlich bist du eine Meisterin. Oder nicht mehr Schülerin. Du lebst noch Schülerin. Das ist die Rolle, die wir als Mensch haben. Und das wäre das Aussortieren, was Schülerin ist, damit nicht mehr Schülerin nicht mehr sein muss. Also damit, mit anderen Worten, dass du nichts mehr lernen musst, dass nichts fehlt und dass alles, du weißt, es ist alles in dir. Es gibt keine Trennung, es gibt keine anderen.
Alles und ich kann es noch nicht so fassen.
Du kannst es noch nicht so hier erden.
Ja.
Was an Möglichkeiten in dir ist und was du auch schon weißt, was du leben kannst, weil einfach noch Verhaftungen von deiner Persönlichkeitsstruktur sind in Bereichen der Persönlichkeitsstruktur, in Bereichen von Beziehung. Mhm. Freiheit heißt, aus jeder Beziehung auszutreten, ja, oder zu sehen, man ist niemals in einer drin gewesen. Und das ist ein innerer Austritt. Das bedeutet das. Also daher ist es wichtig, auf der Persönlichkeitsebene diese Fallen zu beseitigen. Die Anhaftung an Notwendigkeiten, an Vermeidungen, an den Versuch, sich zu schützen und so weiter. Und das zu klären.
Gut, und das hast du eben auch mit Kerstin gesprochen, mit dem Schützen. Aber das Muster ist ja, wenn ich mich dann öffne, dass ich dann Angst habe, irgendwie, dass es mich überwältigt oder wie auch immer.
Das ist die Grundangst, weshalb ja deine Struktur so läuft, wie sie läuft. Aber es geht ja darum, wirklich das Licht der Bewusstheit dahin zu leuchten, um dann zu sehen, so, was ist denn eigentlich diese Grundstruktur, weshalb ich mich nicht mehr öffnen kann. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, jetzt öffne ich mich und damit gleichzeitig die Schocks wieder hervorzurufen, die noch da sind, ja, oder die potenziell dann auftreten.
Ach so, also ich versuche nichts aktiv zu machen, sondern ich beobachte einfach nur, und wenn da diese Schutzmechanismen sind, beobachte ich die Schutzmechanismen und steige nicht drauf ein. Und versuche nicht, da irgendwie was zu machen, weil du es gesagt hast, dass es so richtig ist. Nein, das ist ja auch Spaß.
Ja.
Aber ich weiß es ja auch. Aber also nicht diesem Ideal hinterher zu laufen, sondern...
Das gleich umsetzen zu können. Und zu versuchen, naja, der Moni hat gesagt, es ist gut offen zu sein, jetzt mache ich mich mal einfach, mach die Tür auf. Und lasse alle Einbrecher rein.
Ja.
Das ist nicht Sinn der Sache. Ja. Nein, ist zu schauen, weshalb es nicht möglich ist, offen zu sein, was ja unser natürlicher Zustand ist, dass es kein Innen und Außen gibt, wenn wir offen sind. Und dann gibt es auch keine Bedrohung für einen scheinbar jemand, der innen ist, in Bezug auf ein scheinbares Außen. Jetzt wirkst du so, als hättest du Angst. Was ist los?
Ich hatte ja mal so ganz andere Zustände, dass ich da so ganz, ich weiß es nicht, was das war, aber sind das alles meine eigenen Anteile?
Wenn du mir nicht sagst, was es war, kann ich dir das nicht sagen, weil ich bin in Raten ganz schlecht.
Ach, das sage ich jetzt einfach nicht.
Okay. Musst du nicht. Die Zustände, wenn du, egal von welchen du sprichst, die real sind, von denen wissen wir, dass sie real sind. Also ganz einfach. Und wenn du das für dich bezweifelst, wahnsinnig real. Ganz einfach. Sind eine Färbung für oder färben das ein, was sich uns präsentiert. Und damit sehen wir alles so, wie wir uns selber sehen, in dieser Färbung. Und es gilt, diese Färbung zu entfernen, also diesen individuellen Imprint oder Druck oder Muster, dieses Muster zu entfernen, damit das, was real ist, was wirklich ist, übrig bleibt. Und dann hat man aus der sogenannten scheinbaren persönlichen Sicht, eine klare Sicht. Aber erst wenn man seine Strukturen durchschaut hat und damit nicht mehr Opfer davon ist, dann hat man eine klare Sicht auf das, was ist. Und um diese Gewissheit geht es ja. Das war der Anfang unseres Gesprächs.
Ja, das ist einfach diese Empfindung von Glückseligkeit, die dann irgendwie zum Absturz führt. Das ist nur mein Empfinden, mein inneres Empfinden.
Und die führt nicht zum Absturz, aber sie kann nicht gehalten werden, weil in dir einfach diese anderen Ebenen noch so stark sind, an denen dein System hängt. Mhm. Wenn du, wie du ja sagst, immer schon gesagt hast, diese Ebene kennst du, dann geht es nur das nicht mehr zu bedienen, was sie überlagert oder was die Kontinuität davon nicht möglich macht. Ja, es gibt darin keine Kontinuität auf der Ebene der Persönlichkeit, solange die Strukturen noch diese Kraft haben. Das heißt nicht, dass das ist der Schluss, den du eben gezogen hast, wenn du in der absoluten oder vorsichtig mit absoluter Glückseligkeit bist, dass dann in jedem Fall ein drastischer Absturz folgen muss. Das folgt nur für die Idee der Persönlichkeit, die noch entsprechende Stärken hat, sonst nicht.
Ja. Aber das ist ja das, wo ich dran bin. Also.
Ja, das ist gut, weil je mehr du da dran bist, umso mehr hast du die Öffnung in Wahrheit und in Klarheit, das zu sehen, was wahr ist. Also das brauchst du, um deine eigene Struktur, die noch schräg läuft, analysieren zu können, verstehen zu können und ad acta zu legen. Also in dem Sinne, ich sehe, was mir dient, das lebe ich, was mir nicht dient, das lebe ich nicht. Und das ist fern von jedem Wissen, das ist ultimatives Wissen, könnten wir sagen. Das ist kein Gebrauchswissen für den Verstand, das ist praktisches Wissen. Und das stabilisiert dich. Und aus dieser Stabilität und aus der Gewissheit, die daraus dann erwächst, kannst du dich dann ganz prima dem widmen, was die Glückseligkeit ist. Uneingeschränkt.
Gut, aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich im Außen wieder beginne, irgendwas zu suchen, sondern dass ich mich weiterhin auf das Innere konzentriere.
Nicht zu versuchen, das im Außen zu machen, das ist ja das Defizit auf der persönlichen Ebene, dass wir versuchen, im Außen zu kompensieren und dann Beziehungen aufbauen, die uns nicht dienen, zumindest nicht, solange wir nicht geheilt sind auf der Ebene. Und was dann passiert, werden die Impulse dann bestimmen, die in dir auftauchen. Wenn dann wieder irgendeine Funktion auftaucht für dich, die du gerne ausführen willst, dann passiert das. Das ist, dass du sie ausführst. Aber jetzt steht im Moment was anderes an. Das Essentielle, einfach sich wirklich hier auf der Erde einzufinden und damit dann auch zu durchschauen, was läuft. Also aus einer Stabilität heraus. Und dafür würde ich dir auch das Mittel empfehlen, was ich schon oft empfohlen habe, die kalifornische Bachblüte, Shooting Star, die als Tropfen zu bestellen und die aufzutragen, die Krone und Hals. Und,
ja, ich habe das im Chat gehört.
Ja, das ist gut, weil das ist sehr gut für Menschen, die sich gerne dissoziieren, also wirklich dann mehr auf dem Boden zu sein.
Okay. Hier zu sein. Die Chakren aufzutragen.
Mhm. Ja.
Okay. Also es wurde von Gewissheit gesprochen und ich hatte dir ja eine E-Mail geschrieben, dass da ganz viel passiert ist in letzter Zeit und dass ich Gewissheit bekommen habe bezüglich meiner Familienherkunft, so würde ich es mal nennen. Und es hat sich das bestätigt, was ich vermutet hatte. Darf ich das aussprechen?
Ja, natürlich.
Ja. Also ich sag mal, ich war praktisch 54 Jahre identitätslos. Kann man so sagen, ne?
Natürlich.
Und herausgestellt hat sich also, dass meine Schwester meine wahrhaftige Mutter ist.
Deine scheinbare Schwester, genau. Ja.
Ja, meine scheinbare Schwester, aber auch gleichzeitig meine Mutter. Ja, und dass meine Großmutter mich erzogen hat. Dass mein Vater auch gleichzeitig mein Opa ist.
Was?
Ist kompliziert.
Ja, weil der Vater...
Also der Vater meine Schwester missbraucht.
Ganz genau.
Genau, dabei bin ich entstanden.
Und du praktisch, genau.
Dabei bin ich entstanden, und ich bin also, wenn man es so nennen will, ein Inzestkind.
Ja.
Und das hat sich vor einem Monat rausgestellt, aber zudem kommt auch noch, also mein Bruder ist auch ein Kind meiner Schwester.
Okay. Auch von demselben Vater?
Vom selben Vater, also von meinem Opa. Okay. Und er wurde, der hat einen tödlichen Unfall gehabt, das war ein parasozialer Unfall. Also
was ist das?
Man sagt, mein Vater hat ihn in den Tod getrieben, weil mein Bruder um die Geschichte wusste.
Ach so.
Ja. Ist krass. Für mich war es anfangs, weil da so einige Details mir nicht ganz klar waren. Gefühlt habe ich immer, dass meine Schwester meine Mutter ist. Aber es war so eine Befreiung für mich. Und da haben sich Türen aufgetan, ganz plötzlich die, was soll ich beschreiben? Ich fange an zu leben, ganz einfach gesagt. Ne? Ich bin dankbar. Anfang, so die ersten paar Tage, das, wie gesagt, am Anfang August ist das gewesen, die Familienaufstellung, kam dann nochmal so, wow, ich bin irgendwie außerirdisch, ne? Du hast das mal im Fernsehen gesehen, dass es so eine Geschichte gibt, aber dass dich das betrifft, so, ne? War krass. Ich darf den Deckel auch gerne zulassen, dieser Geschichte. Er darf geöffnet werden, kontrolliert. Das passiert auch schon mal, dass da Bilder kommen, dieser Geschichte, die da war. aber er darf auch von mir kontrolliert zugemacht werden. Und ja, und damit geht es mir gut. Also nach all den Jahren jetzt zu wissen, ja, es geht weiter. Ne?
Ja, weil du sagtest ja auch selbst, du weißt es ja, also man weiß es, was nicht stimmt. Man kann es nicht erklären, man hat dann mehr das Gefühl, dass man nicht stimmt, ja, weil nicht klar auf dem Tisch liegt, was eigentlich stimmt.
Man nicht stimmt, auch sogar mit zwei N, ne, geschrieben.
Das auch.
Ja, ja, und seitdem, weil ich bin ja auch sehr maskulin und ich habe auch mal gegoogelt, der Inzest, und da steht auch direkt maskulin, ne? Also kam so. Und ich stehe auch meine Frau seitdem, ne? Und ich habe mit Freude Kleider getragen wieder, ne? Das ist Jahrzehnte her. Ne? Und ja, und die Lebensfreude halt auch, ne? Natürlich muss ich achten, ich bin sehr emotional auch in letzter Zeit gewesen, da die Waage zu halten, ne? Das ist immer noch mein Problem. Mhm. Aber das hier war ein richtiger großer Befreiungsschlag in meinem Leben.
Ja, kann ich, das habe ich gesehen, als ich das gelesen habe.
Ja.
Ich dachte vorher auch, als du ja dann irgendwann mitgeteilt hast, dass möglicherweise deine Schwester deine Mutter ist, dachte ich auch, da ist was Wahres dran. Ja. Und dann kam aber auch von dir, dass es nicht wahr ist.
Ja.
Ja. Und dass es keine Möglichkeit gibt, das auch zu untersuchen. Ja. Da dachte ich, das ist nicht gut, das ist wichtig, das zu untersuchen, das zu wissen.
Ja.
Also diese Familiengeheimnisse sind wirklich eine absolute Katastrophe.
Genau.
Ja. Solange sie jetzt Geheimnis wirken in dem Fall. Wenn nicht mehr, dann zeigt sich ja gerade, was dann passiert.
Genau, man riet mir auch, dass meine angebliche Mutter, also meine Großmutter, die mich erzogen hat, sie würde das gerne mit ins Grab nehmen, das Geheimnis. Es muss also ein Eid geschworen worden sein. Aber ich bin mit einem Foto, das war das erste Foto in meinem Fotoalbum, zu meiner Schwester, der es sehr, sehr schlecht geht, also 4 Schlaganfälle, ist im Heim, und habe gesagt, ich wüsste um die Wahrheit und habe das Bild gezeigt. Und dann hat sie immer wieder diesen Satz gesagt, den sie schon immer in meinem Leben gesagt hat, ich darf nichts sagen. Also mit zusammengepressten Lippen beide. Hm. Und da habe ich gesagt, okay, es ist okay, ich mache den Deckel zu, es reicht.
Was ja. Bringt's? Nein, es bringt
nichts.
Nein, es bringt nicht wirklich was. Ja.
Genau. Ja, nur mir befreien. Ne?
Ja, für die anderen ist es traumatisch bleiben. Letzten Endes, ja, da nicht die Wahrheit sagen zu können.
Mhm. Ja, aber da darf ich doch dann das da auch lassen, wo es ist. Weil ich habe auch mir die Frage gestellt, oder auch meine Therapeutin, ne? Ich mache ja noch eine Psychotherapie, und Karma, ne? Das ist ja deren Karma, wenn man es Karma nennen mag oder auch nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
Ich liege dazu eher.
Also
ich liege dazu eher, als dass ich dazu stehe.
Okay.
Okay. Nein, das ist, wie auch immer, wie man das nennt, ist nicht wichtig für mich, sondern dass es klar ist, dass man eigentlich mit dem Rucksack hier auftaucht. Also in dem alles mögliche an Überraschungsberg eben drin sein kann. Das schon, ja natürlich.
Okay.
Niemand ist ein weißes Tuch, der hier auftaucht als ein scheinbares
Etwas. Okay, dann ist mein Rucksack jetzt ein bisschen leichter geworden.
Ja, das ist gut.
Ja, okay, dann sag ich so.
Super.
Gut.
Ja. Darauf kommt es ja an, das Resultat ist wichtig, wie man es benennt. Ist doch geil.
Ja.
Ja, toll, also einen neuen Einstieg ins Leben zu haben. Das ist cool.
Ah ja, darf ich noch
mal? Ja, natürlich.
Wir hatten auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit unseren Mietern im Haus. Und die Wohnung ist jetzt frei geworden, das hatte ich auch erwähnt. Ich habe einen Reiki-Kurs geschenkt bekommen. Also ich mache meinen ersten Teil in Reiki. Hm. Und dazu bieten sich die Räumlichkeiten an, die da gerade saniert und auch renoviert werden. Da zeigt sich aber, wie es jetzt weitergeht. Ne? Ja. Also all diese Türen, die da sich öffnen, ne, für mich, dass ich das erste Mal für mich was tue, so mit Freude, ne, und das fliegt mir ja zu, weil ich das Geschenk bekam auch noch. Ne. So, und das war's. Zum Abschluss.
Deine Sorgenfalten sind nicht weniger geworden.
Nein, die haben sich schon verstärkt.
Ja.
Es ist gerade so viel los bei mir.
Hm.
Die Familie meines Sohnes ist jetzt bei mir im Haus eingezogen und da ist so viel. Und dann ist die Schwester meiner Schwiegertochter in den Keller noch eingezogen mit dem Hund und mit dem Kind. Und ist
okay. Du erfährst gerade die Folgen deines Leidensprogramms.
Ja,
was aufhältst, heißt, was du nicht bewältigen kannst.
Ja, ich glaube, das kriege ich auch jetzt präsentiert, weil so dieser, immer dieser Glaubenssatz, man muss dienen, man muss alles tun, dass alles gut ist und dass Ordnung ist. Und jetzt merke ich, ich kriege jetzt so viel, dass ich eigentlich, ich kann es eigentlich nicht mehr schaffen.
Das ist immer ein gutes Argument, das zu hinterfragen, ob die ganzen Wahrheiten, nachdem man so lange gelebt hat, alles stimmen.
Genau, und da denke ich, das sind jetzt die Glaubenssätze, die ich wahrscheinlich jetzt auflösen soll.
Ja, neu bewerten, neu betrachten, wie weit das gehen darf. Weil jemand, der dann so dient wie du und eigentlich immer über seine Grenzen gibt, gibt den anderen Raum, die nicht dienen. Was ist denn mit dem Dienen von den anderen dann?
Genau, das muss ich mir jeden Tag jetzt angucken.
Wir können es natürlich auch gleich ausziehen, aber wir dein Haus überlassen.
Ich bin das
ein. In so eine kleine Hundehütte auf dem Nachbargrundstück. Angeleint. Aber so lang die Leine, dass du dann in deinem Haus die Leute, die dort wohnen, noch bedienen und ihnen Essen servieren und so weiter kannst. Ja, das ist einfach, wir sind wirklich ein Ausdruck davon. Man könnte sagen, wie weit muss es gehen, bis man eine Grenze zieht oder Nein dazu hat. Zu denen sind ja die eigenen Strukturen, sind keine Fremden. Ja, unglaublich. Jemand, der das dann nicht macht, ist natürlich ein Egoist, ja. Ganz klar, und das geht natürlich schon mal gar nicht. Kann dir die Idee. Also ein Egoist zu sein, dass man sogar selber was isst. Und atmet, das ist, allein das ist schon befremdlich eigentlich, ja, weil man könnte ja den anderen die Luft oder das Essen wegnehmen, also dringend benötigen. Ja. Also was ich lehre, ist einen gesunden Egoismus. Und zwar so gesund, dass man alles gewillt ist, für sich zu tun, in Hinblick auf das, was seine eigene Essenz ist, damit dann dieser Ich-Mechanismus komplett wegfallen kann. Dafür muss man ihn nutzen, in der stimmigen Weise, um das zu transzendieren, was diese Ich-Struktur ständig lebt und was nicht stimmt. Und das kann nur die Ich-Struktur, nur wenn sie gesund ist, also wirklich Power hat und für etwas geht. Also Energie hat dafür, für die Wahrheit zu gehen, für die Freiheit. Das geht nur mit Egoismus. Das geht nicht im Dienen, wirklich. Wer will denn frei sein? Du. Und nicht deine Untermieter oder der Hund von nebenan. Also für den Fall, dass du es willst, keine Ahnung.
Ich will das. Aber ich merke, dass das sich richtig zugespitzt hat. Dieser Glaubenssatz, dieses Dienen, das hat man ja, also das ist ja ganz extrem bei mir. Und das ist jetzt so stark, dass ich glaube, ich muss mich jetzt wirklich entscheiden, was ich will.
Das könnte sein. Dass ich dir das jetzt aufdrängt.
Das könnte ich
schon sagen. Der Motor liegt nah. Ja. So ist das, wenn wir das nicht selber hinbekommen oder nicht merken, aber es steht ja nicht an, es ist ja auch nicht unsere Verantwortung, aber wenn wir es nicht merken, dass irgendwas nicht mehr stimmt, dann, ja, wenn die Gnade es so will, dann drückt uns das Leben das auf, dass es nicht mehr geht. Das geht dann so weit, dass es dann bei uns gar nichts mehr geht.
Genau.
Ja, wenn wir nicht bewusst sind, wissen wir nicht, warum das so ist. Wir machen Vorwürfe an das Leben, aber wir übersehen dann den eigenen Anteil, der eben genau das will. Der genau das Drama will. Genau an sein Limit will. Ja, weil je mehr am Limit, umso mehr ist ja dienen. Ist doch toll. Ja. Das Schöne ist, dass der erste Impuls einer Ich-Idee oder eines Ego, der ist, die Freiheit für sich selbst haben zu wollen. Und das ist auch notwendig. Und je mehr das voranschreitet, umso mehr stellt sich ein, dass dann klar wird, dass diese Ich-Idee macht das nicht für sich. Und das ist auch gut, dass sie es selber merkt. Dass es für eine höhere Qualität ist, für die Qualität des Selbst und dann nicht mehr für sich selbst. Indem man die Qualität des Selbst wirklich schätzt und die für einen selbst im Vordergrund, also den Höchsten steht und den höchsten Wert darstellt. So leben wir dann das für das Selbst und nicht mehr für uns. Wir merken es gar nicht. Wir glauben immer noch, wir tun es für uns selbst. Tatsächlich nicht. Tatsächlich gibt sich das Selbst dann darin hin, indem es sich dem öffnet oder hingibt, was das Höchste ist. So geht das. Aber nicht durch das Dienen in der Form, dass man immer mehr da hineindriftet, dass es einem gar nicht mehr gut geht, dass man irgendwann gar nichts mehr kann. Und nicht mehr die Energie hat, sich dem Höchsten zu widmen. Das ist total schwierig. Thank you.